Ich habe auch so einen Satz, den ich mir dann innerlich immer sage, wenn ich irgendwie eine Situation habe, in der ich mich unwohl fühle, wo ich mir dann immer sage, okay, dieses Unwohlgefühl, was ich gerade wahrnehme, ist ein Zeichen dafür, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme und dass ich mich entwickle. Und versuche das dann damit in was Positives umzuwandeln. Und das ist auch etwas, was ich meinen Töchtern dann zum Beispiel sage.
Salut, ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu dieser Money Story. Diesmal von und mit Solveig. Sie hat mein Mentoring gemacht im Sommer 2023, hat zwei Kinder, ist Fachärztin für Innere Medizin hier in Berlin und sie erzählt uns in ihrer Money Story heute, was aus ihrem MSCI World geworden ist, in den sie vor dem Mentoring so ein bisschen lieblos investiert hat und auch warum das übrigens nicht ausreicht. Dann, wie sie es geschafft hat, den Wert ihrer eigenen Arbeit anzuerkennen und auch noch besser anzuerkennen, wie sie den Begriff Bescheidenheit, den sie von ihrem Elternhaus mitbekommen hat, was, denke ich, viele von uns so ein bisschen nachvollziehen können, wie sie sich davon befreit hat und den für sich auch ganz neu definiert hat für ihr Leben und auch immer sehr spannend, was eigentlich aus ihren Rentenversicherungen wurde, mit denen sie ins Mentoring gestartet ist, was wir daraus gemacht haben. Das erfährst du jetzt alles in der Money Story. Viel Spaß, viel Inspiration, viel Motivation wünsche ich euch dabei. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Solveig. Schön, dass du hier bist, du die Zeit nimmst und von deiner Money Story erzählst. Geht's dir
Vielen
gut?
Vielen Dank. Ja, ja, ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Es ist etwas, was sich so ein bisschen manifestiert hat zu Beginn unseres Mentorings. Ah, ja. Und entsprechend freue ich mich, dass der Moment jetzt gekommen ist und wir beide hier zusammensitzen. Es ist noch ein bisschen surreal.
Ja, schön. Dann lass uns doch mal direkt reinspringen in deine Money-Story sozusagen. Die Eingangsfrage ist ja immer so, wie war deine Situation eigentlich vorher, ne? Du hast das Mentoring ja gemacht im Sommer 2023.
Genau. Ne?
Und wenn wir dahin nochmal zurückspulen, so davor, ich weiß nicht, ob vor anderthalb Jahren, guter Zeitpunkt, so vor zwei Jahren oder wie auch immer, aber so dieses, was war vorher Sache bei dir? Also gerne auch finanziell, hattest du irgendwelche Versicherungen, also wie warst du finanziell aufgestellt? Und aber super gerne auch, wie warst du so innerlich, emotional zum Thema Geld aufgestellt? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen in die Situation von vor anderthalb, zwei Jahren.
Ja, sehr gern. Ich glaube, ich würde ein bisschen früher starten, weil dieser Prozess des Umdenkens bei mir eigentlich mit meiner zweiten Schwangerschaft oder auch der zweiten Elternzeit begann. Ich habe zwei kleine Mädchen, die sind 3 und 5 und die Kleine, also jetzt 3, davor, also ungefähr so vor 3 Jahren, wurde mir klar, dass ich mich mit diesem Thema Finanzen mehr beschäftigen möchte und auch muss. Ich bin finanziell, stehe ich schon immer auf stabilen Beinen, kann ich sagen. Ich bin Ärztin, habe ein stabiles Gehalt, habe bislang aber dann oder war damals eben doch eher so veranlagt, dass ich schon auch mir Dinge gegönnt habe, aber alles, was sozusagen übrig war, das lag dann einfach auf dem Konto rum und schimmelte da so vor sich hin. Das bedeutet, dass das ganze Thema Investieren, war mir völlig fremd, hatte irgendwie etwas Risikobehaftetes, Anrüchiges, auch so von zu Hause kannte ich das gar nicht. Entsprechend habe ich mich davon alleine auch gar nicht rangetraut und gleichzeitig und parallel wusste ich auch, dass ich mich um dieses ganze Thema Altersvorsorge noch ein bisschen mehr eigeninitiativ kümmern muss und dass man sich nicht auf die Netzwerke allein verlassen kann, die einem da staatlich gestellt werden. Aber das wurde immer erstmal wieder so ein bisschen in den Hintergrund meines Bewusstseins verschoben, weil dann waren andere Dinge wichtig und so. Und irgendwie bekam das dann aber doch mehr, hat sich so eine Art Druck schon immer in mir aufgebaut, wo ich wusste, ich muss das machen, ich muss das machen. Aber ich kam eben nicht in die Umsetzung und zu der Zeit meiner zweiten Elternzeit bin ich dann auch auf deinen Podcast gestoßen und habe den dann immer gehört, wenn ich mit meiner Tochter spazieren gegangen bin. Ich habe die halt immer in der Trage gehabt, bin stundenlang spazieren gegangen jeden Tag und habe dabei sehr viele Podcasts gehört. Und da war eben auch dein Podcast dabei. Und da kam mir das da kam es immer weiter in den Vordergrund, wo ich wusste, okay, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, ich muss was machen. Auch durch die, ich und auch zusätzlich mit einer sehr starken Motivation, weil ich eben zwei kleine Mädchen habe und mir eben gewünscht habe, dass die mit einem anderen Fundament groß werden, mit einer finanziellen Bildung aufwachsen können, die ich so nicht genossen habe. Und dann war es so, dass während der zweiten Elternzeit so ein Finanzvertreter, sag ich mal, in unser Leben getreten war. Julian hatte diesen Kontakt hergestellt und dann dachte ich so, ach komm, jetzt ist Julian jetzt alles ein Mann, ne? Genau. Oder ja, mein Partner, wir sind schon sehr lange zusammen, aber nicht verheiratet, aber sag gerne Mann. Und wir haben dann uns eben mit diesem Vertreter getroffen und der hat dann uns ein paar Produkte zusammengestellt, was wir brauchen, Berufsunfähigkeit, aber eben auch in Kombination mit einer Rürup-Rente und haben noch eben so ein paar andere Sachen dann da gemacht. Und dann dachte ich erstmal so, okay, super, jetzt ist da erstmal ein Haken dahinter. Aber ich hatte unterbewusst die ganze Zeit so ein Störgefühl, wo ich so dachte, okay, was ist das eigentlich? Passt das zu mir? Und ich habe eine sehr gute Intuition und auf die vertraue ich eigentlich auch immer. Und in dem Fall war es aber so, dass ich ja sicherlich auch durch die Überlastung, ne, mit zwei kleinen Kindern und Pandemie, war ich einfach froh, dass das aus dem Weg war. Und dann verging aber die Zeit und meine Kinder wurden größer und dann habe ich auch, dann ist das Thema wieder für mich präsenter geworden, auch mit dem Mentoring, wo ich so dachte, okay, mache ich das denn jetzt doch mal? Auch weil das Mentoring sich ja immer weiterentwickelt hat, ne? Das heißt, irgendwann kam dann dieser Produktcheck dazu, wo ich so dachte, alles klar, dieses Produkt, das muss ich checken lassen.
Ah ja, die Verträge. Ah, okay, das heißt, das war bei dir dann auch ein Punkt zu sagen, okay, dieser Versicherungsvertreter, hast du gerade genannt, die haben, genau, was auch immer er dann war, Makler, Vertreter, whatever, mit diesem unterschwelligen Gefühl und das nochmal richtig, also wirklich unabhängig, checken zu lassen, war für dich so ein Anlass zu sagen, so, oh, dieses komische Bauchgefühl, dem mal nachzugeben.
Das fand ich auf jeden Fall nochmal so ein i-Tüpfelchen, wo ich so gedacht habe, ach cool, dass es das jetzt auch gibt. Und dann kam zusätzlich im letzten Sommer eine Steuerrückzahlung und dann dachte ich mir, super, okay, gut investiertes Geld. Und dann habe ich mich für das Mentoring angemeldet. Noch gar nicht erwähnt habe ich, dass neben diesen reinen jetzt finanziellen Fakten, Finanzwissen, für mich auch interessant war, was so Glaubenssätze bei mir angeht. Ich bin sehr mit einem großen Maß an Bescheidenheit aufgewachsen, was an sich auch ein sehr schöner Wert ist. Aber es gab eben auch noch so ein paar andere Glaubenssätze wie Reiche sind geizig und diese Geschichten, ne? Also das ist so ein Thema, also Geld war eher was Anrüchiges, sage ich mal, in meiner Familie. Ja. Und da wusste ich auch, dass das natürlich, dass ich das mit mir rumtrage und dass mich das beeinflusst. Und das fand ich natürlich auch eine sehr interessante Ergänzung im Mentoring, auch das zu beleuchten, damit man das nicht unbemerkt weitergibt an die eigenen Kinder.
Ja, genau. Und so war der Stand. Also einmal das weitergeben und halt auch sich selber die ganze Zeit damit zu blockieren. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit, alle Reichen sind geizig und Geld stinkt und so weiter, das blockiert einen selber. Und genau wie du sagst, genau das gibt man natürlich auch weiter. Und gerade dann an Mädchen sozusagen. Ja, also wir wollen ja das wollen wir durchbrechen, ja genau, das wollen wir durchbrechen, dass das halt nicht weitergegeben wird. Okay, aber das heißt, gut verdient, finanziell eigentlich ganz gut aufgestellt, es ist zumindest auch mal was übrig geblieben am Ende des Monats.
Immer,
also es ist gespart, aber nicht investiert, weil Risiko und Angst sozusagen davor.
Genau.
Dann kam noch so ein Versicherungsvertreter, Makler, was auch immer er war, Kombiprodukte wahrscheinlich, ja, also das ist so, liebe Leute, wenn ihr hört, so dieses in Kombination mit, ja, also Rürup-Priester in Kombination mit BU, das ist, da müssen alle Alarmglocken angehen, das ist einfach das Fieseste, was ihr haben könnt, diese gekoppelten Kombiprodukte. Und wenn jetzt bei einigen werden jetzt die Alarmglocken klingeln, dann klingeln die zurecht. Ja, da müsst ihr reinschauen und wieder rauskommen aus dieser Geschichte. Aber genau, das haben wir bei dir wahrscheinlich dann auch, sind wir dann wahrscheinlich auch eingegangen. Okay, genau. Und aber genau, du sagtest, du hast die Podcasts so ein bisschen gehört. Hast du denn vorab noch irgendwas auch unternommen, um es so komplett alleine zu machen? Oder also noch Bücher gelesen oder mal Anfänge, ja, es mal versucht alleine zu machen, bevor du dann dich ja. entschlossen hast, ins Mentoring zu kommen? Was hast du da gemacht?
Also ich habe schon versucht, mir da Wissen anzueignen. Also zum einen über den Podcast, aber wo ich dann das Gefühl hatte, okay, da fehlt mir noch Wissen, dass ich dann versucht habe, einfach online ein bisschen zu lesen oder irgendwelche YouTube-Videos anzugucken. Ich bin aber von meiner Mentalität so, dass ich Dinge nur dann mache, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich kann sie auch nicht. Also dieses Fake it till you make it ist nicht mein Stil. Und entsprechend hatte ich da einfach nicht das Selbstbewusstsein, da auch wirklich ins Machen zu kommen. Ich hatte dann so einen lieblosen MSCI World mir rausgesucht nach so ein paar Kriterien. Ne? Aber mir war klar, dass das alleine es jetzt wahrscheinlich nicht reißen würde. Und ich wollte halt auch gerne einen Sparplan für meine Töchter aufsetzen. Und da, da kam ich dann einfach irgendwie nicht mehr weiter. Und dann dachte ich mir so, gut, bevor ich jetzt hier in Schockstarre sitze und es passiert gar nichts, mache ich das endlich. Ich hatte genug Zeit mir genommen, da darüber nachzudenken, zu gucken, was passiert, wenn ich es alleine versuche. Und es passierte natürlich nicht viel. So gesehen wurde es für mich von der Entscheidung dann immer klarer, dass ich das machen wollte. Also ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Und es war dann auch gut so.
Ja, dieses allein zu versuchen, genau, du hast gesagt, dann passiert nicht viel. Das ist ja eigentlich, also bei den einen passiert nicht viel, bei den anderen passieren halt große Fehler. So, ne? Also da bin ich immer nicht, was ist jetzt besser? Dann würde ich fast schon sagen, dann mach besser nichts. So, als hier ein bisschen, ich mache 25 Euro da und so. Also diese große Gefahr, die ich aktuell sehe, ist eigentlich weniger, dass die Leute nichts machen. Also gibt es natürlich auch genug. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt auch die, die sagen, ja, ich mache ja was. Ich mache ja 50 Euro in einen, so wie du es genannt hast, lieblosen MSCI World. Und die bleiben dann aber da stehen, ne, und sagen, ja, ich habe es doch jetzt gemacht. Ja, also das, was du ja gemacht hast, war ja nochmal der zweite Gedankengang. So, okay, ich habe aber, was ist das jetzt wirklich? Also du hast ja selber erkannt, okay, ich habe das gemacht. Aber so richtig Hand und Fuß und sind die 100 Euro jetzt genug pro Monat und ist der MSCI World eigentlich genug und wie ist eigentlich mein Risiko und so weiter. Ja, also da, das weiß ja kein normaler Mensch einfach so aus dem Stegreif. Da muss man sich das Wissen ja schon weiter aneignen, um da halt einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. So. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, ein riesen Fehler, den halt einfach viele, viele machen und das ja auch erst so die letzten, ich sag mal so anderthalb, zwei Jahre, wo das so aufgeploppt ist hier mit Trade Republic und App runterladen und also irgendwie ganz easy so, ne, wenn Aktien so in den Massenmarkt strömen, was ja auf der einen Seite total gut ist, ja, weil es die aufmerksam bekommt, weil es ja auch das richtige Mittel der Wahl ist. Auf der anderen Seite auch mit ganz großen negativen Konsequenzen, dass die Leute sagen oder speziell auch die Frauen jetzt hier bei uns, die da sagen, ja, okay, cool, mache ich jetzt und dann habe ich es ja gemacht. Das ist so viel mit der Versicherung so ähnlich, ne? So, ja, habe ich hab ich ja jetzt gemacht. So, dass das Versicherungsprodukt Schrott ist, weißt du ja gar nicht, ne? Und dass halt einfach nur ein MSCI World halt genauso Schrott ist, wissen halt dann viele irgendwie auch nicht, weil da hört natürlich die Kommunikation bei ganz, ganz vielen auf. Einer Bank ist das ziemlich egal, ob du jetzt in MSCI World, also denen ist egal, wie du investierst oder ob du richtig investierst, die wollen nur, dass du bei denen investierst, so. Also es hat ja niemand außer man selber hat ja wirklich auch diesen Überblick und auch dieses Interesse daran, richtig zu investieren. Ja? Also jeder Bank ist es vollkommen wurscht, ob du richtig investierst. Hauptsache du investierst und am liebsten so viel wie möglich natürlich. So, ne? Und mit vielen Trades wie möglich, weil sie halt jedes Mal dann ihre Portion davon halt abbekommen. Ne? Und das zu durchschauen und zu sehen, ja okay, nein, MSCI World ist es wirklich einfach nicht, das ist nicht... Das ist halt so, das ist halt so Kindergarten. Ja? Das ist so, ich mache mir das Leben leichter, als es ist. So funktioniert es halt einfach nicht.
Man leider, verschenkt natürlich, man verschenkt ja auch Potenzial dadurch, ne?
Total.
Es ist halt selbst wenn man Berater hat, die einen vielleicht kompetent beraten in dem Moment, ne, das Leben ist ja im Fluss, ist die Situation, die heute besteht, besteht in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr. Und man kann auch nicht annehmen, dass Person XY, die einen am Anfang beraten hat, noch an meiner Seite steht, ne, wenn dann gewisse Lebenssituationen eintreten. Von daher finde ich, kann man sich auch dieser Verantwortung ein Stück weit gar nicht entziehen. Ne? Natürlich ist es gut, sich Wissen von Professionellen aus der Branche zu holen. Es geht ja auch nicht darum, dass man selbst dass man selbst zum Finanzberater wird. Ne? Aber dass man zumindest ein Bewusstsein für die eigene Situation hat, die eigenen Bedürfnisse und so ein bisschen auch einfach versteht, was mache ich da, warum mache ich das und dass man einfach auch flexibel bleiben kann und nicht so abhängig ist.
Ja, und auch diese Entscheidung bewusst selber zu treffen. Ne? Also so diese, gerade auch bei so Versicherungen oder die Makler und so weiter, die empfehlen dir dann das Produkt und dann nimmst du es halt, weil du weißt ja gar nicht, was sonst noch so gibt. Ja, also keine Ahnung. Ja. Das ist immer so, haben sie noch Fragen dazu? Wahrscheinlich sollte ich 1000 Fragen haben, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll, weil ich so komplett blank bin. Ne? Ja. Und das Gleiche ist auch so ein bisschen bei, naja, mach ich mal MSCI World oder ACWI oder was auch immer. So, das hat ja wenig mit einer achtsamen Entscheidung richtig zu tun, wirklich zu sagen, okay, ich habe diesen Unterbau, ich weiß, warum ich das mache, ich weiß, warum der Betrag für mich der richtige ist und so weiter. Und genau, ich finde, für mich geht es halt darum, selbstermächtigte Entscheidungen zu treffen, weil wenn ich einmal gelernt habe, wie ich die treffe, wenn ich einmal die Kompetenz dafür habe und die Werkzeuge, dann kann ich die auch immer wieder neu treffen. Dann, keine Ahnung, bekomme ich noch ein Kind oder doch Eigenheim oder irgendwas oder ein Erbe, tralala, ja, so wie du sagst, das Leben ist ja im Fluss. Dann sollte ich natürlich in der Lage sein, wieder meine Entscheidungskompetenz rauszukramen und zu sagen, ah, okay, ja, ich weiß ganz genau, ich muss jetzt A und B abwägen, gehe ich da lang, die Argumente für A sind die Argumente für B sind die und dann weiß ich ja genau, was zu tun ist. So, ne? Und das, was du auch sagst, die Finanzberater sind halt, und das war auch so ein Aha-Moment von mir damals, dass ich so dachte, Moment mal, der entscheidende Moment ist eigentlich, wenn ich in Rente gehe. So, und wenn ich in Rente gehe, ist diese Beraterin definitiv nicht mehr da. So, ich werde jetzt nicht 40 Jahre Kontakt irgendwie mit der halten, dann ist die nämlich schon lange in Rente. So, das war für mich auch so, warte mal, was mache ich denn dann eigentlich, wenn ich dann noch frage oder wenn ich dann halt merke, das klappt irgendwie doch nicht oder so, ne? Die Berater sind dann halt einfach nicht mehr da. Die sind auch in der Regel nicht da, wenn irgendwas nicht passt. Ja, die sagen, oh ja, okay, oder beantworten die E-Mails nicht mehr oder die Anrufe oder so. Und von daher spricht halt einfach komplett alles, so wie du es ja auch gesagt hast, so dafür die Verantwortung selber zu übernehmen.
Ja.
Ja, cool. Und das heißt, so bist du sozusagen reingekommen. Und wie bist du dann, oder vielleicht nochmal, gab es noch so einen Auslöser? Du hast gesagt, du hast lange die Podcasts gehört, hast dir lange überlegt und so weiter. Gab es dann vielleicht noch so einen Auslöser, einen Gedanken, ein Ereignis, wo du sagst, okay, jetzt mache ich das, weil du hättest ja auch noch zwei Jahre noch weiter die Podcasts hören können oder noch ein bisschen rumgoogeln oder so. Warum hast du dich dann entschieden, es dann jetzt zu machen?
Ich glaube, es war zum einen diese Steuerrückzahlung, wo ich so dachte, okay, das Geld, das kann ich jetzt gut dafür nutzen, weil sonst liegt es auch nur auf meinem Konto und verschimmelt.
Ja. Ja,
Und das Zweite war auch, dass ich einfach ein Zeitfenster für mich gesehen habe, wo ich so gedacht habe, okay, ich habe nämlich auch in der Zeit davor, beispielsweise im Jahr davor, hatte ich eine Coaching-Ausbildung zusätzlich gemacht. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen Zeit und Geld gekostet, sodass ich dachte, nee, ich mache das jetzt nicht parallel. Das heißt, das war abgeschlossen, dann kam diese Rückzahlung. Meine Töchter, wie gesagt, sind jetzt auch schon ein bisschen größer. Und ja, es war dann so finanziell wie zeitlich einfach ein günstiger Moment und Bauchgefühl, wie immer bei mir.
Ja, wir sollten mehr auf unser Bauchgefühl ganz generell hören. Das hat er ja auch gesagt, dass diese Versicherung vielleicht ein bisschen kommt. Und genauso war es bei mir auch. Ich bin ja auch wirklich 3 Jahre lang um diese Verträge rumgeeiert und war mal so, irgendwas fühlt sich komisch an. Und auch immer, wenn mich jemand was gefragt hat, ne, so, ja, was ist denn das eigentlich für eine Versicherung? Ich immer so, na, weiß ich auch immer so abgeblockt, so, ja, wird schon richtig sein, so,
so
komplett getriggert. Okay. Und wie sieht deine Situation denn jetzt aus? Also du bist rein mit diesen Verträgen, mit einem lieblosen MSCI World, für meine Kinder würde ich ja auch noch ganz gerne was machen wollen, Glaubenssätzen wie alle Reichen sind geizig und so weiter. Und wenn wir jetzt ins Hier und Heute uns begeben, wie hat sich diese Situation jetzt geändert? Wie sieht es bei dir jetzt aus?
Ja, also ich würde es mal in drei Bereiche teilen. Ja. Also das Erste, worum es mir auch ganz auch wirklich ging, war, dass ich natürlich meinen Sparplan laufen habe, der ein Konzept hat, wo ich genau weiß, warum ich die ETFs wie ausgewählt habe, in welchem Verhältnis, wo ich weiß, dass der Betrag stimmt für meine Rentenlücke, wo ich aber auch weiß, dass da noch Potenzial ist, ne, was die Beträge angeht. Das heißt, ich weiß, dass das eine dynamische Geschichte ist und dass das jetzt nicht für immer so sein wird, weiß aber auch, wie ich es umsetze. Ja? Das heißt, wenn ich da was ändern möchte. Und fühle mich auch gut damit. Ja? Das heißt, ich habe dann da erstmal so einen Startbetrag reingeschoben, eine größere Menge an Kapital, die ich eben, ich habe es nicht als Einmalzahlung gemacht, sondern habe das so ein bisschen aufgeteilt, hatte da aber auch in keinem Moment dann irgendwie Bedenken oder Sorge, das zu tun, sondern habe mich gut gefühlt damit. Das Geld liegt jetzt da, ich gucke da ab und zu rein. Es ist aber mit einem guten Gefühl und dass ich nicht so denke, oh Gott, was ist, wenn jetzt was passiert? Mhm. Ich glaube, jetzt im Moment behaupten zu können, dass auch ein relevanter Wertverlust mich erstmal nicht schocken würde, ja, weil ich immer noch genau genug Kapital an anderen Stellen rumliegen habe. Also dieses gute Gefühl ist für mich ganz wichtig. Ich will schlafen können. Ja.
Dieses Gesamtheitliche, trotzdem die Sicherheit zu haben, das ist ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Deswegen sage ich auch mal Notgroschen und so weiter. Ne? Also da sind wir beim Thema Risikobereitschaft.
Ja, und da habe ich halt auch gerne einfach ein bisschen mehr. Und das ist aber auch so meine Mentalität und das ist auch völlig okay. Ich habe den Sparplan für meine Kinder laufen, wo mein Partner und ich halt zusammen reinsparen. Und das freut mich natürlich auch, das wachsen zu sehen und zu wissen, dass ich denen zum 18. Geburtstag ein tolles Geschenk machen kann, was sie dann im besten Fall auch gut verwalten können.
Ja.
Das ist sozusagen von Aktienseite das, was ich getan hat. Dann habe ich diese Verträge prüfen lassen. Also ich habe eine private Rentenversicherung, die läuft schon seit 100 Jahren. Mhm. Und dann eben dieses Kombi-Produkt, von dem ich erzählt hatte. Mhm. Und die Konsequenz dessen war halt, dass mir empfohlen wurde, diese beiden Rentenbausteine zu verändern und auch das Kombi-Produkt eben zu trennen. Das ist erfolgt, ja. Das heißt, das läuft jetzt sozusagen separat und jetzt geht es nur noch darum, Alternativen aufzubauen für diese beiden Sachen, die ich da jetzt aktuell habe. Kann aber auch dazu sagen, dass ein Gespräch mit dem Berater, was dann natürlich auf mich zukam, schon nochmal mich sehr gefordert hat. Also da können wir vielleicht später dann nochmal drauf sprechen, aber ist etwas, was ich vielleicht hier auch den Zuhörerinnen mitgeben möchte. Das kommt auf einen zu, ja, gerade wenn man schon Verträge hat und das ist auch eine Herausforderung, ne? So eine Situation, das muss man erstmal lernen, damit umzugehen und auch so wirklich für sich einzustehen. Aber es ist ein Prozess, es ist Wachstum, ne? Man entwickelt sich ja auch an solchen Situationen. Aber es kam natürlich ein gewisser Widerstand. Und das dritte Thema ist das ganze Thema Mindset. Und ich glaube, ich habe schon einen anderen Bezug zu Geld im Vergleich zu meiner Familie. Das heißt, ich verdiene gern Geld. Ich sehe das positiv, wenn ich dann sehe, wie mein Vermögen wächst und dass ich einfach auch eine stabile finanzielle Basis habe für mich und meine Kinder oder für unsere Familie generell. Was mir klar geworden ist, dass ich meinen Wert oft unterschätze. Und
was meinst du damit?
Naja, das ist, dass ich oft, ich kann es vielleicht, dass ich für meine für meine Arbeit, sage ich mal, das ist jetzt auch eine andere Situation, aber ich arbeite jetzt, ich habe vorher in einem großen Universitätsklinikum gearbeitet und arbeite jetzt inzwischen in der Privatmedizin. Mhm. Und da schreibt man halt Rechnungen, ja. Und das war für mich unheimlich schwer am Anfang, meine ärztliche Leistung dann tatsächlich auch in Rechnung zu stellen, weil man das so überhaupt gar nicht kennt und dann denkt, oh Gott, kann ich das jetzt machen, so als Arzt? Da hat man das Gefühl, man muss das alles irgendwie einfach so geben. Und das war für mich ganz komisch am Anfang, was ich erstmal lernen musste. Und auch beim Thema Gehaltsverhandlung, was ich vorher auch noch nie hatte, habe ich mich dann selbst so Sätze sagen hören damals wie, ja, das, als dann der Vorschlag kam, ja, das reicht auch. So eine Thematik, wo ich erstmal merke, okay, gut, ich kann auch einiges und ich hab studiert, ich bin promoviert, ich habe Zusatzbezeichnungen, ich bin Coach und so. Und man kann sich auch mal manchmal ein bisschen mehr, ja, man kann auch mal manchmal ein bisschen, ja, seinen eigenen Wert ein bisschen mehr hervorheben. Und das ist in der Bescheidenheit, in der ich auch erzogen wurde, halt kommt nicht natürlich zu mir, sage ich mal.
Ja, verstehe. Und das ist am Anfang schon erwähnt, der Bescheidenheit, da habe ich auch direkt hellhörig geworden.
Ja, genau. Ja. Und das ist aber etwas, was mir mehr und mehr bewusst wird, dass ich eben einfach auch weiß, dass meine Arbeit natürlich einen Wert hat. Und wenn ich jemandem eine Stunde meiner Zeit schenke und mich einem Problem annehme, dass das natürlich auch eine Gegenleistung erfordert. Na, und das ist etwas, ich glaube, das können Mediziner generell schlecht. aber ich bin dabei zu lernen.
Ja, genau. Und also ich habe mich da gerade auch so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich glaube, es betrifft Menschen, die wirklich was Gutes bezwecken wollen auch, ne? Also die so eine Mission haben, wie bei dir jetzt Gesundheit und so, ne? Oder bei mir ja auch Thema Finanzen, Female Empowerment und so. Ja. Und dann auch zu sagen, ja, ich möchte etwas bewirken, aber ich kann es auch nur bewirken, wenn ich dafür bezahlt werde, weil ansonsten, wovon soll ich denn? Also ist ja mein Beruf, ist ja nicht mein Hobby, ne?
Genau.
Und so kann ich mir das vorstellen bei Ärzten halt auch, ne? Ja, da kommen halt kranke Menschen und man will dem ja helfen, ja, und natürlich kostet das halt Geld. Am liebsten wollen wir natürlich alles irgendwie for free machen und keiner braucht Geld und so weiter, aber so funktioniert es halt nicht, ne?
Ja.
Und so ist es, glaube ich, es ist vielleicht auch noch so ein Frauending und aber gleichzeitig auch so dieses, wenn wir anderen Menschen helfen wollen, ja, jeder hat Gesundheit irgendwie verdient, jeder hat ein gesundes finanzielles Fundament irgendwie verdient und gleichzeitig aber auch zu wissen, ich bin aber auch nicht die Wohlfahrt, ich bin auch keine NGO, so ja, ich muss auch von etwas leben und ja, das System ist so, dass ich halt für meine Leistung dann nochmal bezahlt werde und zwar vernünftig vergütet werde, so, ne? Aber das ist, glaube ich, ja, wie gesagt, ich glaube, bei Menschen, die sehr missionarisch auch unterwegs sind, kann das echt ein Blocker sein, zu sagen, ja, okay, aber ich will ja, ach ja, komm, mache ich hier for free und hier einen Freundschaftspreis, weil mir ist die Mission ja irgendwie so wichtig. Ja. Was dabei aber vergessen wird, ist halt, wenn es mir nicht gut geht, kann ich die Mission halt auch nicht vorantreiben. Ne? Also wenn ich jetzt mal der Moneypenny erst for free machen würde, ja, dann mache ich ja nur, dann mache ich auch einen Job, mit dem ich ja Geld verdiene. Also dann könnte ich das ja gar nicht den ganzen Tag machen. Oder den ganzen Tag, die ganze Nacht, ja, wie auch immer, wie viel Stunde halt so reinfließen. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss bei vielen, die dann vielleicht ja da so ein bisschen drin verharren und sich halt nicht trauen, vernünftige Tagessätze, Stundensätze, vernünftiges Gehalt zu verlangen, weil sie eben aus dieser missionarischen Geschichte halt irgendwie kommen. Und sich dann aber gleichzeitig damit ins eigene Fleisch schneiden und ihre Mission eben nicht so weiter verfolgen können, weil sie halt dafür nicht richtig vergütet werden. So, und dann kommt der Stress und dann habe ich zu viele Kunden und bla bla bla, ja. Entweder ich habe wenige Kunden, die gut zahlen, oder ich habe viele, die ein bisschen zahlen. Das sind einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und da kommen, glaube ich, viele, vor allem auch Selbstständige, dann komplett unter die Räder, weil es am Ende finanziell nicht hinhaut. Und dann geht man eigentlich rein mit, naja, ich setze meinen Wert, meinen Stundenlohn, was auch immer, so niedrig an, weil ich meine Mission ja erfüllen will. Und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder wie auch immer muss man sich eingestehen, weil ich es so niedrig angesetzt habe, kann ich meine Mission nicht mehr erfüllen. So, ja? Also lasst euch vernünftig bezahlen, damit ihr eure Mission auch wirklich weitertragen könnt. Aber was hat dir denn geholfen, diese Denkmuster zu durchbrechen. Also für viele, die hören das jetzt vielleicht auch und denken sich, ja stimmt, ja, das bin ich, mir ging es genauso. War das so Stück für Stück Arbeit an den Glaubenssätzen, was irgendwie Aha-Momente, wie war so dein Prozess, das jetzt sagen zu können?
Naja, also es ist zum einen die innere Arbeit, ne, der Dialog, den man mit sich selbst führt, da einfach achtsam zu sein, wenn man merkt, dass man den eigenen Wert mindert, ne, durch das, was man vielleicht im Kopf zu sich sagt, dass man sich wirklich vor Augen führt, was man geschafft hat schon so und wo man steht im Leben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir uns beim Mentoring Day gesehen haben, wahrscheinlich nicht. Da ging es auch um ein Ziel für mich für das Jahr, sich für Erfolge mehr zu feiern.
Ah, das ist auch wieder ein großes Thema in der Runde. Ist eigentlich immer ein großes Thema. Ja, ja.
Das ist auch wieder so ein Thema der Bescheidenheit, ne? Wo was mein Partner Julian und ich, wir beide haben, wir leisten halt ganz viel im Alltag, auch eher. Aber wir klopfen uns ganz selten da wirklich mal auf die Schulter dafür. Und das auch wirklich mehr zu machen und anzuerkennen, was man kann, ja, das ist das eine. Und das andere, jetzt, ich wollte noch was sagen, und das zweite ist natürlich einfach in der Übung, sage ich mal, ne, und auch in dem Feedback, was man bekommt, jetzt bei mir zum Beispiel auf der Arbeit, dass die Patienten die Arbeit wertschätzen und gerne wiederkommen und dass das für die überhaupt gar keine Frage ist, ne? Also das ist, dass man einfach dann diese Erfahrungen erstmal machen muss, dass das halt ein Job ist wie jeder andere und der muss auch vergütet werden, nur wenn man im Krankenhaus arbeitet, sieht man das halt nicht da als Assistenzarzt. Ne? Aber das ist das auch einfach nochmal. Oder ich habe auch manchmal von Patienten Feedback bekommen für etwas, was ich einfach ihnen so, mich macht zum Beispiel auch ganz viel so Lifestyle-Medizin und Ernährung und solche Geschichten. Und gebe dann meinen Patienten so ein Handout oft mit, wo dann draufsteht, Ernährung, was ist gut, was nicht, so relativ detailliert, aber auch, wo auch ein Patient letztens zu mir meinte, das ist so nützlich für mich, Sie müssten da eigentlich 200 Euro draufschreiben und das verkaufen.
Ach, sowas kommt als Feedback sogar, ja, krass.
Ja, sowas kam dann, das kommt dann halt hin und wieder, wo ich dann so denke, ja, es ist okay und ich brauche da auch gar nicht so eine, ich brauche mich gar nicht so gehemmt fühlen, ich mache das gut und das muss man sich einfach häufiger vor Augen führen. Aber es ist eben auch einfach ein Lernen, ein Reifen mit den Lebensaufgaben, da eben auch ein bisschen sicherer in sich selbst zu sein.
Ja, und so dem Prozess auch zu vertrauen und überhaupt in den Prozess auch reinzugehen. Ne? Also wie du es gerade auch so schön beschrieben hast, das war für mich so ein schönes Beispiel, so raus aus der Komfortzone. Ne? Also ich mache das jetzt, obwohl ich diese Glaubenssätze habe, obwohl ich diese Vorbehalte habe, obwohl mir irgendwie unwohl dabei ist, eine Rechnung zu schreiben. So. Aber ich mache das jetzt und damit entsteht ja auch so ein Prozess, ja, dass man sich daran gewöhnt. Wir sind ja Gewöhnungstiere. Genau. So, ne? Und dann ist halt, das ist dann das neue Normal und dann ist es auch wieder gut. Ja, nach 2, 3, 4 Wochen so weiß der Organismus dann, wir leben noch, weil es alles gar nicht so schlimm, wir schreiben halt einfach dann jetzt Rechnung. Also dieses, es trotz Vorbehalte, trotz Angst sozusagen zu machen und auch diesen Mut sich zu bewahren, dann in die Aktion zu gehen und es halt auszuprobieren. Und genau das, was du sagst, auch ne, für die anderen, also für alle anderen ist das vollkommen normal, ne, dass man halt, dass sie dafür dann halt Geld bezahlt. So, und man selber macht sich mal oft so Gedanken, so, ist das zu viel, kann ich dafür Geld verlangen? Total. Aber niemand auf der anderen Seite, der das Geld dafür dann bezahlt, stellt sich die Frage, zahle ich jetzt eigentlich hier für diesen Arztbesuch oder wie läuft das?
Ja,
das ist für die komplett normal. Also da auch wieder, macht man sich, glaube ich, auch viele Gedanken und Sorgen so an falscher Stelle.
Bestimmt, Ich habe auch so einen Satz, den ich mir dann innerlich immer sage, wenn ich irgendwie eine Situation habe, in der ich mich unwohl fühle, wo ich mir dann immer sage, okay, dieses Unwohlgefühl, was ich gerade wahrnehme, ist ein Zeichen dafür, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme und dass ich mich entwickle. Und versuche das dann damit in was Positives umzuwandeln. Und das ist auch etwas, was ich meinen Töchtern dann zum Beispiel sage. Wenn meine Große sich zum Beispiel über irgendwas, die regt sich total auf, wenn sie irgendwas nicht sofort hinkriegt. Und wenn ich ihr dann sage, du, Ilvi heißt die, das ist immer, wenn sich was schwer anfühlt, dann heißt das, dass du was Neues lernst. Mhm. Und das sage ich mir genauso wie ihr und daran wachsen wir hoffentlich beide.
Ja, ja, absolut. Das finde ich nochmal ein sehr, sehr schönes Bild. Also genauso kann ich genauso unterschreiben. Also wenn es sich unangenehm anfühlt, wenn so die Trigger kommen, wenn man Angst vor was hat, wenn man nicht so richtig weiß, manchmal hat man das Bauchgefühl auch noch nicht, gar nicht so krass in dem Bereich, weil die Erwartung, die Erfahrungswerte auch einfach fehlen. Bauchgefühl setzt sich ja auch zusammen. Das kommt ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern ne, so speist sich auch aus Erfahrungen. Und das ist genau die Definition von Komfortzone verlassen, so, ne? Sich auf neues Terrain, so diese Unsicherheit auch zu spüren. Und da passiert halt die Magic, so. Und das ist ja das Schöne daran. Es klappt ja auch immer. Immer einen Schritt raus aus der Komfortzone und es funktioniert ja auch. Und dann machen wir den nächsten Schritt wieder raus aus der Komfortzone und so werden halt alle Kompetenzen, Erfahrungsschätze, alles wächst, alles wird viel größer. Ja. Und irgendwann ist die Komfortzone so riesig, dass man einfach super viel Wissen und Erfahrung hat. Und das ist ja so die Definition von Persönlichkeitsentwicklung, so, ne? Und selber weiterentwickeln, besser zu werden, sicherer zu werden, ja.
Und das schafft natürlich auch ganz viel Selbstvertrauen, ne? Weil vor jeder schwierigen Situation kann man eben dann sich daran erinnern, hey, hier, hör mal zu, dieses und jenes habe ich schon geschafft. Und dann vertraut man sich da einfach auch, das zu schaffen. Und da muss ich auch wirklich sagen, dass meine Mutterschaft und meine beiden Töchter da ganz extreme Lehrmeister für mich waren, weil du weißt es ja selbst, du hast auch ein Kind. Man wird ja permanent aus der Komfortzone rausgeholt. Nur, dass man an dieser Stelle nicht entscheidet, ob man das jetzt macht oder nicht, sondern das ist dann halt so. Und das heißt, man hat dann eine Situation, die ist unangenehm, der muss man sich annehmen. Aber man wächst da dran. Und von daher bin ich da auch unheimlich dankbar, weil das war auch wirklich meine Kinder sind ein Entwicklungsbooster für mich gewesen. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, auch so beim Thema Persönlichkeit, mich hinterfragen, reflektieren, ja noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich würde sogar sagen, also man wird aus der Komfortzone rauskatapultiert. Also das ist ja so, und jetzt sind wir mal da ganz hinten. Und genau wie du sagst, man hat ja keine Wahl. So, das ist es. Du hast keine Wahl. So, das Kind ist krank. So, das kotzt die ganze Nacht. Ja, du hast, was soll ich jetzt machen? So, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Muss jetzt irgendwie handeln und Entscheidungen treffen und so weiter. Ne? Das ist so, it is what it is. Aber das zeigt halt irgendwie auch, finde ich, zu was wir dann auch in der Lage sind, wenn wir müssen, wenn es keine andere Wahl gibt. Und diesen Zustand kann man ja ein bisschen auch künstlich sich kreieren, ja, also dieses so, es zu müssen, das ist mit Finanzen ja nichts anderes, so, jede muss sich um ihre Finanzen kümmern, aber das ist halt noch so weit weg, ja, aber je mehr ich mich quasi mental damit beschäftige und je mehr ich mich auch mit dem Problem beschäftige, was ich wirklich habe, ja, desto mehr kommt ja in mir selber so dieser Gedanke und dieses Bestreben nach, wir müssen das anpacken, wir müssen das jetzt anpacken, wir müssen das jetzt machen. So, ne? Und immer dieses Wegschieben sorgt halt dafür, dass wir halt nichts machen, obwohl wir es eigentlich natürlich machen müssen. Und sowieso, ne, an alle Mütter, ja, die sich irgendwie denken, oh, das mit den Finanzen, das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Eure Komfortzone, das ist schon so eine krasse Entwicklung gemacht. Ja. Dann noch Finanzen noch machen, ja, das ist halt echt im Vergleich zu ein Kind bauen in meinem eigenen Körper und dann alles, was danach kommt, an diesen Wachstumsschüben, die wir auch als Mutter oder als Eltern ganz generell immer mitmachen, das ist im Vergleich zu Finanzen, also das ist Finanzen ja ein absoluter Kindergarten, das ist ja ein Kinderspiel, das ist ja nur Wissen aneignen und Entscheidungen treffen und auf Basis von Wissenschaft, so, ja, das ist ja, da kann man ja eigentlich in der Struktur nichts falsch machen, ja, versus ich finde schon noch beim Kind ist es schon noch ein bisschen abwägen und sollen wir jetzt so machen und dann welches Medikament und warten wir noch eine Stunde und also, das ist ja, ne, das ist ja was ganz anderes als, ja, okay, Finanzen mache ich jetzt die Schritte, 1, 2, 3, 4, 5, 8 Wochen, fertig. So, was jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ja. Also schöner Aspekt, den du mit reingebracht hast, dass so gerade Eltern, oder jetzt speziell bei uns ja dann auch Mütter, dass die schon so krasse Entwicklungen schon gemacht haben, dass das eigentlich ein kleines, mini-kleines Thema im ganzen Konstrukt ist so.
Total.
Definitiv. Und wir sind ja schon so daran gewöhnt, die ganze Zeit außerhalb unserer Komfortzone zu agieren. Da können wir das halt auch mitnehmen. So, also.
Kann ich genauso bestätigen. Und das, daran sieht man aber auch mal wieder, dass das was Gutes ist. Ne? Also die Sachen, wenn sich was schwierig anfühlt, das ist halt, das vor dem sollte man nicht weglaufen. Das ist gut.
Total. Das ist halt das Wachstumspotenzial. Und das Spannende ist ja auch, oder dieses Gefühl, danach da drauf zu gucken und sich zu und dann nochmal zu reflektieren und zu sagen, boah, da hatte ich irgendwie so einen Schiss davor. Jetzt das war ja gar nicht so schwer. Oder so dieses so, okay, das habe ich jetzt geschafft. Also ich frage mich das auch zwischendurch mal in so harten Zeiten, ja, so Krankheitsphasen, die ich gerade beschrieben habe, ja, ganze Family mit Norovirus so liegt flach und dann und währenddessen denkst du, oh Gott, ja, wie soll ich das überleben? Und zwei Tage später bist du so, aber irgendwie alles, irgendwie doch alles geklappt, ne? So, und manchmal frage ich mich, wie eigentlich? Also, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ich frage mich auch bei anderen Müttern so, wie hast du das denn gemacht? Und dann alle mal so, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie habe ich es halt durchgezogen. Jetzt dann halt, also ja, hast ja keine andere Wahl, als es halt zu machen. So, und halt, ja, es geht dann halt vorbei. Und am Ende hat man es dann halt geschafft und guckt drauf zurück und denkst, ja, okay, fürs nächste Mal weiß ich besser Bescheid und bin schon gewappnet und so. Und genauso ist ja beim Thema Finanzen, Ernährung, whatever, eigentlich alle Lebensbereiche ja auch. Dieses einmal reintauchen, es machen, durchziehen, dabei bleiben, im Prozess bleiben. Und dann hat man einfach so viel Wissen und Erfahrungswerte, dass alles andere danach ja auch ein Kinderspiel ist. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, nochmal eine Steuerrückzahlung bekommst von ein paar tausend Euro, dann weißt du ja ganz genau, was damit jetzt zu machen ist. So, ne? Oder ein Erbe. Manche sind ja auch logischerweise krass überfordert von so einem Erbe. Ne? Ja, das liegt halt oft daran, dass halt die Strukturen dafür nicht da sind. Wenn ich was erbe, ich weiß ganz genau, was ich damit zu tun habe. Bei dir wird es auch so sein, dass genau, ja, das ist mein System. Damit mache ich jetzt das und das. Also da die Strukturen zu legen, verschafft natürlich auch sehr große Erleichterung in solchen Situationen dann auch nochmal.
Ja, ich meine, der Unterschied ist natürlich, also glaube ich zumindest, dass zumindest bei dem Thema Mutterschaft, da kommt, bringt die Biologie so eine gewisse Intuition und Natürlichkeit mit. Das ist so ein kleiner Vorteil, den man da als Frau vielleicht auch hat, gerade gegenüber auch den Männern. Und beim Thema Finanzen, das ist ja wirklich etwas, was unsere Generation sich hart erarbeiten muss, weil wir es eben nicht natürlicherweise mitgegeben bekommen. Zumindest bei den meisten ist das so. Aber genau das gilt es ja jetzt zu ändern, ne? Dass es einfach ein Thema wird, wo Mädchen wie auch Jungs frühzeitig gebildet werden, mit einem Umgang mitlernen, sodass es dann eben auch nicht mehr diese Ängste schürt und einfach so, so überdimensioniert groß erscheint. Dinge, vor denen man Angst hat, blähen sich ja dann auch oft einfach so auf und nehmen so eine Dimension an, die völlig unrealistisch ist.
Total. Vor allem je länger man halt wartet, ne? Also je länger ich quasi die Angst schüre vor einem Thema, desto größer wird die Angst. Das Problem wird ja nicht größer. Also ja, das Problem wird auch größer bei Finanzen, je länger ich warte, definitiv. Aber die Angst davor wird halt exponentiell nochmal größer, weil dieses schlechte Gewissen und so weiter, das ist, es baut sich einfach auf. Ja. Und dann wird's, das ist halt blöd, weil je länger ich warte, desto größer wird die Angst und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nie anpacken werde. Also bleibe ich halt so in dieser Angst. Aber lass uns doch nochmal kurz zurück, mir geht dieses Wort Bescheidenheit nicht aus dem Kopf. Das finde ich bei dir nochmal echt interessant. Du hattest eingangs gesagt, das hast du von deinen Eltern mitbekommen, so diese Bescheidenheit, ein bisschen zufrieden sein mit dem, was man hat und so weiter, alle Reichen sind geizig und so. Würdest du denn sagen, daran hat sich jetzt auch ein bisschen was geändert durch diese Selbstarbeit, die du getan hast? Wenn ja, was? Also ist Bescheidenheit, siehst du die anders? Ist das weniger geworden? Gehst du damit anders um?
Naja, sagen wir mal so, ich habe zu dem Wort gemischte Gefühle, weil ich auf der einen Seite finde, dass es ein schöner Wert ist, den ich auch meinen Kindern zum Beispiel mitgeben möchte und weil ich finde, dass es auch wichtig ist, nicht immer mehr zu wollen, sage ich mal jetzt so finanziell zumindest. Ja. Ne? Also es gibt da für mich schon auch einen Bereich, wo ich sage, da ja, wird es vielleicht ungesund, ne, wenn man nach immer mehr zu streben. Aber ich bin mittlerweile, aber ich bin trotzdem, habe trotzdem eine Haltung zu meinem Geld und auch zu meinem Leben, wo ich mir so denke, okay, ich möchte mir trotzdem einen gewissen Lebensstandard sichern und den auch ausbauen und fühle mich gut dabei. Das heißt, ich habe keine schlechten Gefühle, wenn ich in mein Konto reingucke oder wenn ich auf meine Gehaltszahlung gucke und weiß für mich, dass diese Bescheidenheit auf der einen Seite nicht bedeutet, dass man auch auf alles verzichten muss und im Mangel leben muss, sag ich mal. Und dass man eben trotzdem sich auch schöne Reisen oder andere Sachen gönnen kann und dass man auch eine finanzielle Stabilität hat für ein schönes Leben jetzt und in der Zukunft. Niemandem damit schadet, ne? Das tut ja niemandem weh, dass das so ist. Ja, und ja. Dass man eben auch viel Positives damit bewirken kann. Und ich glaube, für mich einfach auch diesen positiven Wert von Geld mehr zu sehen, das ist etwas, was ich mehr und mehr lerne, je mehr ich mich auch mit der Thematik beschäftige. Und von daher finde ich schon, auch gut, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe aber auch keine Angst davor, mir andere Lebensstandards zu entwickeln, als ich das vielleicht von zu Hause gewohnt bin.
Okay, also Bescheidenheit gar nicht so sehr als Blocker, sich klein zu machen, klein zu halten, sondern in der Balance so also schon auch glücklich zu sein, dankbar zu sein für das, was man auch einfach hat. So, ne?
Ja, genau. Vielleicht ist es eher die
Stränge zu schlagen.
Genau. Also ich muss auch dazu sagen, dieses Thema Bescheidenheit wurde von meiner Familie jetzt auch wirklich rein wirklich finanziell genutzt. Oder dieser Begriff war wirklich auf Finanzen bezogen. Also meiner Schwester und mir gegenüber wurde jetzt nie, was unsere Fertigkeiten anging oder so, dass wir da irgendwie klein gehalten wurden oder so. Also da haben uns unsere Eltern immer sehr viel zugetraut und auch da auch uns immer so laufen lassen, sag ich mal. Wir haben auch viel Vertrauen bekommen, meine Schwester und ich, würde ich sagen, was das betrifft. Aber es war wirklich so rein auf Finanzen bezogen. Und ich, auch wenn ich mit meiner Mama zum Beispiel über das Thema spreche, kommen bei ihr halt auch immer wieder diese Sätze, ja, ich bin mit wenig nicht zufrieden, ich komme auch mit wenig Geld klar und ich brauche nicht viel Geld zum glücklich sein. Und das sind halt auch dann immer wieder so diese Glaubenssätze, die da so gebetmühlenartig kommen. Und die möchte ich mir dann im Speziellen nicht annehmen, ne? Weil für mich, wie gesagt, hat finanzielle ein gewisses finanzielles Polster zu haben, bedeutet für mich jetzt nicht nur, dass man sich irgendwie ein Auto kaufen kann oder so, ne, sondern es ist eher die Freiheit zu haben, vielleicht dann eben auch mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt noch mal 2 Monate Elternzeit und wir fahren jetzt einfach ein bisschen länger in den Urlaub oder wenn jetzt der Kühlschrank kaputt geht, dann ist mir das egal, weil das Geld ist halt da. Also auf diese Annehmlichkeiten und auch auf diese Sicherheit möchte ich in meinem Leben nicht mehr verzichten und da möchte ich auch nicht immer improvisieren müssen. Und von daher achte ich eher darauf, dass ich mir diese Sachen nicht annehme, aber ich glaube, da bin ich auch relativ erfolgreich dabei.
Klingt danach, ja, würde ich auch sagen. Aber das ist ja schon auch ein ganz großer Schritt zu sagen, okay, also sich da auch selber aufzustellen und zu sagen, das gehört nicht zu mir. Das sind die Glaubenssätze meiner Eltern. So, ja. Und das auch zu reflektieren und zu sagen, ja, Moment mal, ne, ist nicht meins. So, kannst du gerne haben, so meinetwegen. Aber bei mir ist es halt nicht der Fall. So, ja, ich nehme ein Stück weit was davon mit, ja, was mir da gefällt, was ich denke, was einen positiven Einfluss auf mich und meine Familie hat und Finanzen und auf die Kinder und so weiter. Aber halt nicht alles. So, und den Teil möchte ich nicht zu mir rübernehmen. Das ist ja super, sehr achtsam und sehr reflektiert an der Stelle. Also oftmals ist es ja einfach, geht's halt einfach so durch. Ja, das wird es so unterbewusst so mit übernehmen. Und dafür muss man natürlich auch erstmal das System verstehen, die Glaubenssätze verstehen, wie das funktioniert und so weiter. Und halt auch wissen, was will ich für mich selber, ne? Also was tut mir gut? Und so wie du auch sagst, es gibt Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte, gewisse Annehmlichkeiten. Und so geht es mir genauso, ja? Ich habe auch gewisse Annehmlichkeiten. Da würden meine Eltern denken, na, das ist jetzt wirklich nicht notwendig. So, ne? Und ich denke immer, doch, also das beschert mir ein schönes Leben, ja? Das ist für mich irgendwie wichtig, den Komfort dann zu genießen, das zu haben, so und so zu verreisen oder wie auch immer, mir so Annehmlichkeiten ins Leben zu holen, um auch im Hier und Jetzt sozusagen ein schönes Leben auch zu haben und gleichzeitig natürlich auch vorzusorgen und so weiter. Das ist dann, glaube ich, so das Beste aus beiden Welten, ne? Zu sagen, okay, die Vorsorge, das läuft, da weiß ich ganz genau, ja, packe ich meine x 100 Euro genau da und da rein in die Töpfchen und das gibt mir im Hier und Jetzt auch die Sicherheit so, dass ich genau weiß, der Urlaub ist drin oder dass ich genau weiß, das und das, die, keine Ahnung, Unterstützung im Haushalt oder was auch immer ist halt drin. Oder mal um mit deinem Sprech zu bleiben, vielleicht mal zu einem privaten Mediziner zu gehen, was die Krankenkasse nicht übernimmt oder so, ne? Also sind ja alles so Sachen, dafür braucht man halt nun mal dann einfach auch das Geld und die Prioritäten zu haben, zu wissen, was einem selber wichtig ist und sich das dann so zu bauen. Cool, vielen, vielen Dank für diese Insights. Hast du vielleicht noch so einen größten Aha-Moment jetzt so aus den letzten Jahren, aus dem Mentoring direkt oder davor, danach, wie auch immer, wo du sagst, so, das war, als ich das gecheckt habe, das hat ein bisschen was verändert?
Vielleicht ist es gar nicht so ein Aha-Moment, aber es ist ein nachhaltiges Erleben aus dem Mentoring, denn das Mentoring-Programm geht ja 8 Wochen, jetzt also sozusagen die aktive Zeit. Aber seitdem, ich beschreibe das immer so als so eine kleine Natascha, die immer auf der Schulter sitzt.
Das höre ich zum ersten Mal und ich weiß nicht, ob ich das gut oder gruselig finde.
Was sagst du? Was sagst du?
Das höre ich nicht zum ersten Mal, dass ich bei den Leuten auf der Schulter sitze und ich bin immer so, ist das gut? Ist das schon creepy?
Das ist schon gut, weil also man merkt dabei einfach, dass das geht schon so tief. Also es bleibt jetzt nicht an der Oberfläche die Arbeit, die man da, die man da tätigt, dass auch wirklich die Wochen, Monate später, immer wenn ich irgendwas konsumiere, dass du mich dann vorher fragst, brauchen wir das wirklich oder brauchen wir das nicht?
Dann ist better than perfect.
Und das heißt, über die Zeit, über diese aktive Zeit hinaus, nimmt man doch einiges mit und es verändert einen auch. Und ich spüre immer eine gewisse Verbindlichkeit dir gegenüber nach wie vor, da keinen Mist zu machen. Und das ist für mich einfach auch was so ganz besonders hängen geblieben ist. Und ja, das ist für mich. Alles gut. Und es ist halt auch nach wie vor, ich kann immer wieder für mich bestätigen, mein Bauchgefühl ist, wenn das sich meldet, das ist nicht fassbar, das ist halt etwas, was sowas Diffuses, aber das ist eine ganz starke Messgröße bei mir, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Und das habe ich jetzt mal wieder gemerkt.
Ja, super. Also schöne Punkte. Also einmal gibt es mir gerade sehr viel Bestätigung, dass das, was wir machen, auch wirklich nachhaltig, langfristig funktioniert. Ne? Das ist natürlich auch sowas, was man beim Berater jetzt nicht unbedingt hat oder bei einem ETF-Kurs auch nicht unbedingt hat, so dieses Wachstum oder dieses so wirklich diese nachhaltige Veränderung zu haben in der Denkweise, in der Verhaltensweise, wie ich halt Entscheidungen treffe. Und das Bauchgefühl finde ich auch nochmal interessant, weil, also auch hinter Bauchgefühl ist ja eine Wissenschaft. Ne? Und ich hatte zwischendurch, glaube ich, mal in dem Gespräch gesagt, so, dass sich das Bauchgefühl auch speist aus Erfahrungswerten. Und das heißt, dein Bauchgefühl in Bezug auf Finanzen und finanzielle Entscheidungen und so weiter wurde jetzt auch nochmal wieder gefüttert über Wochen, über Monate. Das heißt, das wird auch, deine Intuition wird auch immer besser jetzt bei solchen Sachen. Also nicht nur das handfeste rationale Wissen, sondern auch dieses Bauchgefühl, diese Intuition, fühlt sich das gut an oder nicht, weil du einfach viel mehr Wissen und Erfahrungswerte hast. Also gut aufgestellt für die Zukunft, würde ich sagen. Für zukünftige Geldentscheidungen.
Ja.
So, dann letzter Punkt auf der Agenda sozusagen. Jetzt darfst du nochmal deine Worte richten an die Money Penny Nation. vielleicht für Frauen, die jetzt auch zuhören und sagen, ja, also ich verdiene eigentlich auch ganz gut und es bleibt auch was hängen und ich habe ja auch so eine Versicherung und ja, Bescheidenheit. Also ein bisschen so, ja, du vor anderthalb Jahren, was hättest du da vielleicht hören müssen oder was möchtest du diesen Frauen mitgeben, ja, damit die eine ähnliche Entwicklung hinlegen wie du? Was müssen die hören?
Also für mich, also ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen, denn diese Sicherheit, die man danach spürt und diese Entlastung auch in gewisser Weise, die steht in keinem Verhältnis zu der Summe, die man investiert für das Mentoring. Also das ist einfach auch das, was man geboten bekommt. Das Programm wird immer fetter, sage ich mal. Das ist wirklich ganz toll. Ich kann auch wirklich sagen, die Coaches, die daran teilnehmen, mit ihrer Kompetenz, mit ihrem Engagement, aber auch das ist wirklich einzigartig, was man geboten bekommt. Und ich habe viel weniger genutzt, als was ich hätte nutzen können. Ja, also es ist die 3 bis 5 Stunden, die einem am Anfang pro Woche genannt werden. Das ist für die reine Theorie sicherlich so realistisch. Aber wenn man möchte, kann man die halbe Woche damit verbringen, weil einfach so viel angeboten wird. Und das betrifft einfach so viele Ebenen. Es ist wirklich ein tolles Programm, was einen nachhaltig verändert. Man hat Materialien, die man sein Leben lang nutzen kann. Und ich war so erleichtert, als ich mich dazu entschieden habe, das zu machen und im Nachhinein auch. Und versuche jetzt auch, man will ja immer nicht so irgendjemandem was aufdrängen, ne? Aber ich versuche natürlich auch, die Frauen in meinem Umkreis, die mir am Herzen liegen, zu motivieren, wirklich sich dem Thema anzunehmen und da ja, an sich zu arbeiten. Und ja, wir sind die Moneypenny Nation, sind die Multiplikatoren sozusagen, die das dann raus in die Welt tragen. Und ja. Das ist auch schön, Teil dieser Mission zu sein.
Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, danke fürs Mitnehmen in deine Money-Story, in deine Reise und auch danke fürs offene Teilen in Bezug auf Family und Bescheidenheit und Glaubenssätze und so weiter. Ich glaube, da finden sich sehr, sehr viele wieder, auch gerade dieses, ja, ich verdiene gut, ich spare was, aber dann mache ich damit nichts und hier habe ich ein bisschen was, da habe ich ein bisschen was. Also da geht es, glaube ich, einfach sehr, sehr vielen so und ich finde, du hast super schön einfach erzählt und dargelegt, was man daraus halt auch machen kann, ne? Also dass man das strukturieren kann und dann auf allen Ebenen gewinnt. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns übrigens beim Alumni Day am 1.6.
Ja, hoffe ich auch.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und dann sage ich schon mal bis bald.
Danke, Tascha.
Danke dir. Ciao, ciao.